Nächste Rednerin ist die Kollegin Maria Eichhorn.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine Schwangerschaft ist ein herausragendes Ereignis im Leben einer Frau und ihres Partners. Wenn aber bei der Untersuchung der Arzt sagt, bei ihrem Kind ist etwas nicht in Ordnung, dann bricht für diese Frau die Welt zusammen. Viele Fragen, Lähmung, Schock, wie geht es weiter? Die betroffenen Frauen wollen es nicht wahrhaben, dass ausgerechnet ihr Kind behindert sein soll. Und wenn dann der Arzt auf die mögliche Abtreibung hinweist, erscheint das schnell als Lösung. Nippert hat in einer Untersuchung festgestellt, dass ein Drittel der Spätabbrüche innerhalb von 3 Tagen stattfinden. Wenn jedoch der Abbruch im Schockzustand erfolgt, sagen uns die Fachleute, dass es berechtigte Zweifel gibt, ob diese Entscheidung auf Dauer verkraftet werden kann. Meine Damen und Herren, bei der Neuformulierung des Abtreibungsrechts 1995, Frau Schäbig-Gerig hat darauf hingewiesen, wurde die sogenannte embryopathische Indikation als eigener Tatbestand abgeschafft und bei der medizinischen Indikation mit aufgenommen. In der Begründung dazu wurde damals klargestellt, und ich zitiere, dass eine Behinderung niemals zu einer Minderung des Lebensschutzes führen kann. Die Praxis der Spätabtreibung ist jedoch anders verlaufen als beabsichtigt. Allein der Verdacht auf eine Behinderung ist heute Grund für eine Abtreibung. Und durch die Kind als Schadenrechtsprechung sehen sich Ärztinnen und Ärzte genötigt, in Richtung Abbruch zu beraten. Meine Kolleginnen und Kollegen, als damalige Verhandlungsführerin hat mich diese Entwicklung betroffen gemacht. Seit Anfang 1999 hat deswegen die Unionsfraktion nach Lösungen gesucht, um diese Entwicklung aufzuhalten. Und bereits 2-mal wurde von uns ein Antrag zur Vermeidung von Spätabtreibungen eingebracht, leider ohne Erfolg. Bedauerlicherweise ist es trotz Koalitionsvertrag nicht gelungen, mit unserem Koalitionspartner einen gemeinsamen Gesetzesantrag zu formulieren. Dass heute ein fraktionsübergreifender Kompromiss zur Abstimmung steht, ist eine große parlamentarische Leistung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin mir sicher, dass der vorliegende Gruppenantrag eine wesentliche Verbesserung bei der Situation von Spätabtreibungen bringen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Schwangere erfährt, dass sie ein behindertes Kind erwartet, darf sie mit dieser Diagnose nicht allein gelassen werden. Während der Arzt über die Behinderung selbst und mögliche Folgen aufklärt, ist ebenso eine psychosoziale Beratung notwendig, wie heute schon öfter erklärt. Und, meine Kolleginnen und Kollegen von der Linken, diese Beratung begleitet die Frau, wenn sie es wünscht, weit über den Tag der Entscheidung hinaus. Notwendig, wenn sie es 3 Jahre. Das wird geleistet von den Beratungsstellen. In einer Untersuchung von Rode Wopen wird festgestellt, dass die psychosoziale Beratung dann von den Betroffenen wahrgenommen wird, wenn der Arzt sie vermittelt. Ein reiner Hinweis ist nicht ausreichend, und daher wird der Arzt in unserem Antrag zur Beratung und Vermittlung an eine psychosoziale Beratungsstelle verpflichtet. Selbstverständlich hat jede Schwangere das Recht auf Nichtwissen. Wenn jedoch ein auffälliger Befund vorliegt, sind genauere Kenntnisse der Diagnose für die Schwangere eher entlastend und eine Beratung dringend erforderlich und hilfreich, wie uns die Untersuchungen sagen. Das oft zitierte Selbstbestimmungsrecht der Frau wird nicht gestärkt, wenn ihr in einer so schweren Krisensituation Hilfe und Unterstützung vorenthalten würde. Die betroffenen Frauen müssen in Ruhe überlegen können. Und deswegen ist eine rechtlich geschützte Mindestbedenkzeit ab Diagnose von wenigstens 3 Tagen notwendig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns alle dessen bewusst, in diesem Dilemma gibt es keine gute Entscheidung. Es gibt nur eine, die eher zu ertragen ist. Diese Entscheidung muss reifen können, um sich nicht später quälende Vorwürfe machen zu müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Abstimmung ist eine Gewissensentscheidung, unabhängig von Partei- und Verbandspolitik. Jeder von uns hat heute zu entscheiden, wie in einer so extremen Konfliktsituation der Schwangeren und deren Partner am besten geholfen werden kann. Ebenso muss uns aber allen bewusst sein, dass auch behinderte, ungeborene Kinder unseres Schutzes bedürfen. Ich bin überzeugt, dass der gemeinsame Gruppenantrag die richtige Antwort ist.
Ich erteile das Wort dem Kollegen Hans-Michael Goldmann.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele von Ihnen, ich habe es vor kurzem als Opa erlebt, kennen das große Glück, wenn ein gesundes Kind geboren wird. Aber leider erleben auch viele Menschen in unserer Gesellschaft das Trauma, den Albtraum, dass möglicherweise ein schwerstbehindertes Kind zur Welt gebracht wird. Und dass wir uns heute mit diesem Sachverhalt hier beschäftigen, das ist notwendig, weil die Zahlen schon bedrückend sind. Selbstverständlich sterben in vielen Bereichen unserer Gesellschaft viel mehr Menschen täglich, aber immerhin doch wohl 2 pro Tag, pro Werktag, 600, wenn man die Grenze bei der 20. Lebenswoche zieht, im Jahr, sind für uns Verpflichtung, sich um diesen Sachverhalt zu kümmern. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir nach langem Ringen in guter gemeinsamer Arbeit heute Anträge vorliegen haben, die im Respekt der Position der einzelnen Gruppen vor der anderen Position getragen sind. Hummel, Singhammer, Griese und Lenke liegen ganz dicht beieinander. Sie beide wollen mit diesem Gesetz Hilfe bieten in einer sehr schwierigen Situation. Und ich finde, das ist die Aufgabe des Gesetzgebers in dieser Situation. Er muss den Hilfeweg aufzeigen. Und ich bin enttäuscht, ich sage das auch sehr persönlich, Kerstin Tackmann, von der Position, die du vorhin eingenommen hast. Hier will niemand, überhaupt niemand, die Tür für den Paragraph 218 wieder aufmachen. Und ich sage das auch ganz persönlich. Nein, ich sage das auch ganz persönlich. Ich glaube, liebe Kollegin Tackmann, vielleicht werden wir uns mal darüber unterhalten, wie das war, wenn man als katholischer Christ in der FDP für den Paragraph 218 eintrat, für diese Regelung. Da hat man schon das eine oder andere ertragen müssen. Und deswegen bitte ich wirklich sehr darum, mit Respekt auch die Position zu behandeln, die hier diejenigen einnehmen, die das anders sehen, als das hier die Linkspartei und als du das vorhin in deinen Ausführungen zum Ausdruck gebracht hast. Das ist hier nicht die Herausforderung, für die wir stehen, sondern es ist die Herausforderung, eine Konfliktsituation möglichst gesetzgeberisch zu lösen. Und ich bin dankbar für das, was Herr Dr. Terpe vorhin gesagt hat. Es geht hier um Aufklärung. Es geht hier um Beratung. Und es geht hier um freie Beratung. Es geht hier nicht darum, jemanden Informationsrecht aufzuzwingen, sondern es geht hier auch darum, das Nichtrecht auf Information festzulegen. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung für diese Menschen, weil sie mit dieser Entscheidung wahrscheinlich in ihrem späteren Lebensweg sehr häufig konfrontiert werden. Und lassen Sie mich noch eins sagen zu der 3-tägigen Bedenkzeit. Ich finde es nicht korrekt, wenn immer so getan wird, als ob es hier immer nur um 3 Tage Block geht. Das stimmt doch gar nicht. Es geht hier um mindestens 3 Tage Bedenkzeit. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass gerade in dieser Situation es entscheidend darauf ankommt, eine Bedenkzeit überhaupt im Gesetz zu verankern, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es in dieser Schocksituation nötig ist, Bedenkzeit zu haben. Deshalb ist hier ein kluger Kompromiss auf dem Tisch liegen. Deswegen bitte ich auch noch mal darum, lassen Sie uns gemeinsam eine möglichst gute Lösung zu finden. Ich bin davon überzeugt, dass sich beide Gruppenanträge relativ überzeugungsorientiert auf einen Kompromiss zubewegen können. Herzlichen Dank.
Die Kollegin Andrea Nahles hat nun das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt im Deutschen eine sehr schöne Umschreibung für schwanger sein, nämlich guter Hoffnung sein. Und mit guter Hoffnung gehen 85% der Menschen in eine vorgeburtliche Untersuchung hinein. Und immer, immer ist die Erwartung, dass es eine Bestätigung gibt, mein Kind ist gesund. Aber leider ist das nicht immer der Fall. Und in dem Moment ist Druck da, Wolfgang. Der kommt nicht von außen, sondern der ist da tief drin. Weil nach dieser Diagnose nur noch eine Entscheidung im Raum ist, nämlich welchen Schmerz suche ich mir aus? Den Schmerz, dass ich mein Wunschkind nicht bekomme? Oder den Schmerz, dass ich ein Kind bekomme, das so viel anders ist, als ich es mir gewünscht habe? Darum geht's. Und ich finde, es ist wichtig, dass überhaupt in dieser Situation klar gemacht wird, was will ich überhaupt? Dass die Frau das überhaupt für sich spüren kann, dass es überhaupt in der Familie erörtert werden kann. Und ist das Bevormundung, wenn wir dafür Zeit garantieren wollen? Ich meine, nein. Und ich höre oft, die Frau muss das alleine entscheiden, die Betroffenen müssen es alleine entscheiden. Ja, niemand entscheidet es am Ende als die Betroffenen alleine. Aber bitte alleine entscheiden, nicht jemand allein lassen verwechseln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 18% der Betroffenen haben gesagt, sie haben sich ausreichend beraten gefühlt. 18%. Was wir hier erreichen wollen, ist, dass es eine Pflicht gibt des Arztes, darauf hin zu vermitteln, dass es eine psychosoziale Beratung gibt an einem anderen Ort als in der Arztpraxis. Psychosoziale Beratung heißt, dass man überhaupt nicht nur sich austauschen kann mit der eigenen Familie, die doch selber Abschied von Hoffnung nehmen muss, die selber betroffen ist, sondern dass man jemanden Drittes hört, vielleicht ein Fenster geöffnet kriegt, sich überhaupt mal vorstellen kann, wie die Situation aussieht. Und das ist für mich helfen, mündig zu entscheiden und nicht bevormunden. Und ich sage, es geht auch darum, Bedenkzeit ernst zu nehmen. Ich habe das in meiner Familie erlebt, dass man sich die Reaktion des Umfelds nicht immer so schön malen darf, ja, wie das hier so unterstellt wird vielleicht auch, dass dann alle sagen, ja, das behinderte Leben, das ist auch gelingendes Leben, das sind schöne Formeln. Aber die Reaktion ist doch oft ganz anders. Wir haben das auch von Betroffenen gehört. Das kann man doch heute vorher wissen, dass man das und impliziert dann diese Feststellung, na, also hätte man das nicht verhindern können rechtzeitig. Offen gesprochen geht es mir in der Bedenkzeit, das ist meine Hoffnung, auch darum, wenigstens eine Chance zu geben, dass sich die Zeit, dass ein Fenster öffnet, um auch vielleicht Mut zu fassen, sich für das Kind, das Behinderte zu entscheiden. Nicht als Zwang oder als Druck, aber als eine Option, die auch erwogen werden kann. Und wenn man in einer Schocksituation ist und eben nicht die Zeit findet und bekommt und garantiert hat, ist das vielleicht schwerer. Und darum geht es mir, um diese Chance. Und deswegen denke ich, ist es gut, dass sich im Laufe der Debatte doch jetzt auch heute so eine sachliche Debatte wie hier herauskristallisiert hat und es um Beratung geht und es darum geht, dass man das abwägen kann und dass es auch darum geht, dass diese Bedenkzeit eine Hilfe ist und keine Bevormundung. Vielen Dank.
In Nächste Rednerin ist die Kollegin Katrin Göring-Eckert.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, der Tod des eigenen Kindes ist wohl das Schlimmste, was Eltern widerfahren kann. Was bedeutet es, dann erst darüber entscheiden zu müssen? Mit der Diagnose, die nicht der Erwartung, die nicht der Hoffnung entspricht, beginnt für Eltern eine schwerste Zeit, eine Zeit mit existenziellen Fragen. Verzweiflung, Wut, Hilflosigkeit, nein, niemand handelt dann leichtfertig. Alles, was von außen getan werden kann, ist Beratung, Gespräch, ist Zuspruch. Dass jemand da ist, ist wichtig, enge Vertraute, Familie. Dass jemand informiert, ist unabdingbar. Über die Krankheit und über die Erwartung, die man an ein Leben mit ihr haben kann. Dass jemand professionell berät, ist mehr als wichtig. Ein Psychologe, eine Seelsorgerin. Und der Kontakt zu Eltern behinderter Kinder kann helfen, um sich über die Herausforderung klar zu werden, aber auch über die Chance, Leben mit Behinderung zu meistern und Freude daran zu haben. Gespräche, die auch zu dem Schluss führen können, dass es zu schwer ist. Zu dem Schluss führen können, oft schmerzlich, dass man loslassen muss. Es kann ein Gespräch sein, das da geführt wird, 3, 10 oder mehr. Die Zeit dafür muss da sein und sie muss vor allem ganz selbstverständlich eröffnet werden. Die Debatte konzentriert sich hier auf die 3 Tage, wie sie festzulegen sind und ob überhaupt notwendig. Ich sage ganz klar, nur wenn diese Spanne im Gesetz verankert ist, nimmt man die Entscheidung aus der Hand anderer und gibt sie in die Hand der Frau und des Vaters. Darum geht es und nicht um Ausnahmefälle. Und es geht darum, dass wir eben nicht sagen, es kann auch eine angemessene Zeit sein. Wer legt die denn fest? Angemessen? Die Ärztin? Der Arzt? 1 Tag? 10 Tage? Was ist angemessen? In einem Moment, der von Erschrecken, von Schock geprägt ist, der von nicht mehr ein noch Auswissen geprägt ist, die für diese Art Beratung oft genug eben keine Ausbildung haben. Ärztinnen und Ärzte, die nicht in einem Zentrum arbeiten und vielleicht bei einem von 1.000 oder von 2.000 Fällen eine Auffälligkeit im Ultraschall haben. Wie sollen sie Beratung leisten können, auch noch in kurzer Zeit? Und gerade darum sind die Beraterinnen und Berater in den psychosozialen Beratungsstellen so wichtig. Und der Weg dorthin muss einfach sein. Und es muss dabei geholfen werden, dass man diesen Weg so einfach wie möglich gehen kann. Darum geht es. Nach all dem kann die Entscheidung zugunsten des Lebens des Kindes fallen oder dagegen. Sie kann sich richtig anfühlen oder auch nach Jahren noch als falsch. Ich bitte Sie sehr, stimmen Sie für die Mütter und Väter, die es schwer haben mit ihrem Wunschkind, dafür, dass sie Zeit haben für einen schweren Gang, Zeit, die ihnen niemand nehmen kann, Zeit für eine Entscheidung. Sie kann in Unsicherheit gefällt worden sein und sich am Ende doch bestätigen. Aber es soll eine Entscheidung sein, mit der Mütter und Väter ihr Leben leben können. Und wenn es uns gelingt, dass nicht Verzweiflung den Prozess bestimmt, sondern dass Eltern auch wegen der Art der Entscheidungsfindung besser oder gar gut damit leben können, dann haben wir etwas erreicht. Vielen Dank.
Die Kollegin Ulla Jelpke ist die nächste Rednerin.
Herr Herr Präsident, meine Damen und Herren, an so einem Tag wie heute möchte ich am liebsten nur eine Stimme abgeben, nämlich die für die ersatzlose Streichung des Paragraph 218. Und seit mehr als 30 Jahren kämpfe ich mit und in der Frauenbewegung dafür, dass Frauen selbst bestimmen können, wann und wie unter welchen Bedingungen sie sich für ein Kind entscheiden. Sie wollen keinen Druck, sie wollen nicht Drohung und sie wollen weder Geld noch Gefängnisstrafen. Und meines Erachtens ist das, was hier heute passiert, im Grunde genommen ein neues Aufmachen über den Paragraph 218 zu diskutieren. Und das öffnet ein neues dunkles Kapitel dieser Geschichte. Beide Gesetzesentwürfe, die heute vorliegen, führen einen Angriff gegen den 1995 gefundenen sogenannten Abtreibungskompromiss. Damals entschied der Bundestag, dass bei medizinischer und kriminologischer Indikation der Abbruch der Schwangerschaft moralisch und juristisch legitim ist. Deshalb war in diesen Fällen keine Beratungspflicht vorgesehen. Damals wurden Frauen zugestanden, wenigstens in bestimmten Situationen selbstverantwortlich, ohne staatliche Bevormundung zu entscheiden. Und selbst diese aus Sicht unserer Fraktion noch viel zurückhaltende liberale Grundhaltung hat zu wütenden Protesten selbsternannter Lebensschützer geführt. Heute gehen beide Entwürfe wieder einen Schritt zurück. Beide stellen die Indikationslösung des Paragraphen 218a zur Disposition. Der Singhammer-Entwurf stigmatisiert außerdem Frauen als beratungsbedürftig und unfähig, selbstverantwortlich über ihre Schwangerschaft zu entscheiden. Und ich stelle mir schon die Frage, warum Abgeordnete der SPD und auch aus den Grünen, die sich ja immer sehr frauenbewegt geben, auf einmal auf Anträgen von Lebensschützern von CDU und CSU wiederzufinden sind. Und ich frage gerade diese Frauen und Abgeordneten aus diesen Parteien, aus den Grünen und aus der SPD, haben sie eigentlich vergessen, dass ihre Frauenorganisation oder in ihrem Programm mal die Streichung des 218 gestanden hat? Und warum unterstützen sie heute eine Verschärfung, die vor allen Dingen Frauen bevormundet? Denn darum geht es. Es geht nicht um die 229 Spätabtreibungen, die pro Jahr vorgenommen werden, sondern es geht darum, wie viele Rechte sollen Frauen eigentlich noch haben. Und im konservativen und rückschrittlichen Weltbild der Frauen wird es sowieso so gesehen, Kinder zu gebären und Schluss. Unsere Fraktion, die Linke, gesteht Frauen hingegen die Fähigkeit zu, in Konfliktsituationen selbst eine verantwortliche Entscheidung zu treffen. Und wir wollen Lösungen, die Frauen nicht bevormunden, damit das ganz klar ist. Und meine Damen und Herren, die Gesetzesentwürfe über den Druck, dass der nicht direkt auf die Frauen ausgedrückt wird, das sehen wir auch so, sondern sie machen es über Umwege, über die Ärzte. Und weil sie ganz genau wissen, was dann passiert, immer weniger Ärztinnen und Ärzte werden nämlich bereit sein, Abtreibungen vorzunehmen, besonders in ländlichen und in katholischen Bundesländern. Und damit leisten sie einen Beitrag zum Abtreibungstourismus und verschlechtern die Situation der Frauen, die ohnehin schon einen starken Konflikt durchleben. Meine Fraktion wird deshalb beide Gesetzesentwürfe ablehnen. Es ist leider nicht das erste Mal, dass wir als einzige Fraktion ein Gesetz gegen weitere Verschlechterung verteidigen müssen, obwohl wir es eigentlich abschaffen wollen. Und es ist auch kein Zufall, denn die hier geplante Verschärfung des 218a reiht sich ein in das konservative Rollback in den letzten Jahren gegenüber den Frauen und auch der Frauenbewegung. Doch ich bin ganz sicher, der Rückschritt, den Sie heute hier beschließen werden, das wird nicht das letzte Wort sein. Die Frauenbewegung, auch wir an ihrer Seite, werden weiterhin für die Abschaffung des 218 kämpfen. Danke.
Das Wort erhält nun die Kollegin Renate Schmidt.
Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen! Frau Jelbke, gerade nach Ihrem Beitrag möchte ich hier noch mal ganz deutlich machen. Diese Debatte war und ist keine Auseinandersetzung von Feministinnen gegen Lebensschützer, denn weder wollen Griese, Lenke und Singhammer oder gar ich Frauen bevormunden, noch wollen Humme, Schewe, Gehring und andere die Frauen gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frauen gegen das Lebensrecht von Behinderten ausspielen. Die Schlachten der 80er und 90er Jahre müssen Gott sei Dank nicht erneut geführt werden. Denn niemand, der einen oder die einen der Gesetzentwürfe unterstützen, will den erreichten Kompromiss zum Paragraphen 218 in irgendeiner Form infrage stellen. Gegen Ende unserer Debatte möchte ich noch mal ganz kurz die drei Elemente nennen, die für uns, für den Antrag von Kerstin Griese, von Frau Lenke und Herrn Singhammer und mir gestellt worden sind, unverzichtbar sind. Zum Ersten eine verbindliche dreitägige Bedenkzeit, von der, und das möchte ich noch einmal deutlich machen, bei einer für die Schwangeren bedrohlichen Situation aus physischen oder psychischen Gründen selbstverständlich auch abgewichen werden kann, aber die mindestens eingehalten werden soll in den anderen Fällen. Und uns ist die verbindliche Mindestdauer dieser Bedenkzeit wichtig, um Automatismen, von denen so viele berichtet haben und die uns in Zuschriften erreicht haben, um solche Automatismen zu verhindern und um vor allen Dingen um Zeit zu gewinnen. Zeit für eine Entscheidung, mit der die Frau, mit der die ganze Familie nicht nur eine kurze Frist, sondern ein Leben lang leben kann. Aber auch Zeit, um trauern zu können, wenn man sich aus welchen Gründen auch immer gegen das Kind entscheidet und wenn man vor allen Dingen ein nicht lebensfähiges Kind erwartet. Unverzichtbar ist für uns auch eine Pflicht und nicht nur ein Hinweis zur Beratung und Vermittlung von psychosozialer Beratung durch die Ärztinnen und Ärzte. Und drittens wollen wir die Verstöße dagegen mit einer Ordnungswidrigkeit ahnden, weil dies nirgendwo bisher geregelt ist. Ordnungswidrigkeiten, wie sie übrigens im Schwangerschaftskonfliktgesetz auch heute bei anderen Verstößen schon vorkommen, ohne dass deshalb das Vertrauensverhältnis von Ärzten und Ärztinnen und Patientinnen irgendwie untergraben würden. Diese drei Punkte sind in unserem Gesetzentwurf eindeutig und insbesondere für Frauen besser geregelt. Dies wurde von der erdrückenden Mehrheit der Sachverständigen und der Gutachten bestätigt. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, mit unserem Gesetzentwurf wird viel erreicht. Die gesamte medizinisch-psychosoziale Indikation wird auf ein neues Fundament gestellt. Es geht eben nicht nur um sogenannte Spätabtreibungen jenseits der 22. und 23. Woche. Nicht an erster Stelle um die nicht lebensfähigen behinderten Kinder, sondern zum Beispiel auch um die Möglichkeit des Lebens mit einem behinderten Kind. Und dieses wollen wir verbessern, von Kindern mit Down-Syndrom und anderen. Und vor allen Dingen werden mit unserem Gesetzentwurf die Frauen gestärkt. Denn Beratung, so hat es einer der Sachverständigen ausgedrückt, ist in diesem Fall Freiheitsvorsorge, weil die Frauen dadurch von ihrer Freiheit, von ihrem unantastbaren Selbstbestimmungsrecht besser, weil sie nämlich informierter sind, Gebrauch machen können. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ich werde auch dem Statistikteil zustimmen, weil die Anonymität gesichert ist und es durch den Bundesdatenschutzbeauftragten bestätigt, keinerlei datenschutzrechtliche Probleme gibt, weil wir mehr wissen müssen, wenn wir helfen wollen und weil wir damit auch verfassungsrechtlichen Vorgaben nachkommen. Und ich werde dem Antrag von Christel Hummel und anderen zustimmen, weil er unseren Gesetzentwurf wirkungsvoll ergänzt. Ich bitte Sie, ein Gleiches zu tun. Gestatten Sie mir, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, zum Schluss noch eine ganz kurze persönliche Anmerkung. Dies ist wahrscheinlich meine letzte Rede in diesem Parlament. Nach 29 Jahren hauptberuflicher politischer Tätigkeit, davon 21 Jahre auf Bundesebene. Ich bin froh, dass ich diese Rede zu einem mir sehr, sehr wichtigen Thema halten darf und zu diesem gruppenübergreifenden Gesetzentwurf. Ich möchte Ihnen allen in allen Fraktionen für diese Zeit danken, denn ich habe in allen Fraktionen Freunde und Freundinnen gewonnen. Die 29 Jahre Politik waren für mich die intensivste Zeit meines Lebens. Ich habe mich mit Themen beschäftigt, mit denen ich mich sonst nie beschäftigt hätte. Ich habe Menschen kennengelernt, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Habe natürlich auch Enttäuschungen erlebt, aber vieles, so hoffentlich auch heute, mit durchsetzen können. Das Positive hat insgesamt überwogen. Ich glaube, die meisten von uns empfinden es ähnlich. Deshalb mein Dank und mein Wunsch an Sie, die Sie weitermachen. Strahlen Sie diese Freude und Befriedigung an unserer Mandatstätigkeit aus, um damit vor allen Dingen bei jungen Menschen das Engagement für Parlamentarismus, Demokratie und für unser Land zu stärken.
Liebe Kollegin Schmidt, ich möchte den Respekt, den das Haus Ihnen gerade mit demonstrativem Beifall zum Ausdruck gebracht hat, auch für das Präsidium des Bundestages ausdrücklich bekräftigen. Wir trösten uns alle mit dem Gedanken, dass Sie uns ja noch einige Monate hier im Hause erhalten bleiben. Und nun hat die Kollegin Elke Ferner das Wort.